Heute beschäftigen wir uns mit einem Psalm, der mit Lob und Dank beginnt, also nicht, wie wir das oft sehen, mit Klage. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte meinen Schreien. David hat erfahren, dass ihn Gott nicht enttäuscht hatte. Er kann sich auf Gott verlassen, doch zum Schluss des Psalms fleht David um Hilfe. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Wie? Säume doch nicht. Offensichtlich erlebte David, wie ihm Gott schon oft geholfen hatte, doch er befand sich weiterhin in einer schwierigen Situation, in der er dringend auf Gottes Hilfe angewiesen war. Aber lesen wir zuerst den Psalm. Ein Psalm Davids vorzusingen. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer, das ist jetzt gelb, weil das im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird, dieser Abschnitt. Ich werde dann noch darauf kommen. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen, von deiner Wahrheit und von deiner Errettung rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Mut hat mich verlassen. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu retten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und allesamt zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, dass sie mich umbringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und die deine Rettung lieben, lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. So, gar nicht so ein einfacher Psalm, um den quasi zu erklären oder durchzugehen. Aber versuchen wir es. David denkt zurück, wie Gott ihn aus einer unbeschreiblichen Bedrängnis rettete. Der Herr zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Diese grausige Grube könnte eine stillgelegte Zisterne sein. Auf jeden Fall denke ich, dass er dieses Bild aufgreift, in die Menschen geworfen wurden, die man beseitigen wollte. So erging es den Propheten. In der Zisterne war kein Wasser, sondern Schlamm und Jeremia sank in den Schlamm. Ratten und Mäuse werden sich in dieser Zisterne herumgetrieben haben. Ein ekliger Ort, wie ein Verlies. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das war, in so einem Ort zu sitzen im Schlamm. Die Zisterne war so tief und die Wände so steil und glitschig, dass kein Mensch aus eigener Kraft sich da befreien konnte. Es muss ein schrecklicher Ort sein. Und wenn in eine solche Zisterne geworfen wurde, den übergab man dem sicheren Tod. Wir wissen nicht, welchen Lebensabschnitt David dachte, als er das geschrieben hat, an welche Grube er dachte. Jedenfalls befand er sich in vielen lebensbedrohenden Situationen. Denken wir nur an den Eifer von König Saul, seinem Vorgänger, der mit allen Mitteln David nachjagte und nichts unversucht ließ, um ihn zu töten. Und da hat ihm Gott geholfen. Er hat ihn aus der Grube genommen. Es ist dem Saul nicht gelungen, trotz seiner Armee und seiner Übermacht, David zu töten. Gott ließ das nicht zu. Mit großer Dankbarkeit bewegt und lobt David Gott. Gott hat mir ein neues Lied in meinem Mund gegeben. David muss sich nicht hinsetzen und lange überlegen, was sage ich jetzt, wie mache ich jetzt dieses Lied, wie sage ich Gott Danke, wie soll die Melodie sein? Die Worte, die Melodie sprudelten aus ihm heraus. Gott hat es ihm in den Mund gelegt. Er musste gar nicht lange darüber nachdenken. Alle, die meinten, David würde untergehen, Saul würde ihn mit der Übermacht seiner Armee töten, mussten staunend feststellen, dass das Undenkbare eingetroffen ist. David wurde gerettet, er gewann an Einfluss und Macht. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Sich vor Gott fürchten meint nicht, dass die Menschen vor Gott Angst bekommen. Furcht im Alten Testament, wenn von Gott fürchten steht, meint das Alte Testament immer Gott Respekt erweisen, sich vor Gott demütigen oder wir würden als Synonym gebrauchen, an Gott glauben, ihm vertrauen. Das meint eigentlich fürchten. Es geht nicht um eine Angst, dass man vor Gott zittert und bebt, sondern dass man ihn respektiert, an ihn glaubt, sich ihm zuwendet. Und viele Menschen werden sich Gott zuwenden und auf seine Hilfe hoffen, weil sie an dem Leben von David gesehen haben, Gott hilft. Darauf können wir uns verlassen. Und David will den Menschen sagen, dass es sich tatsächlich lohnt, dass sie sich nicht von eingebildeten Menschen blenden und beeindrucken lassen sollen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen, sondern die auf Gott vertrauen. David will nicht schweigen, er will von den vielen Wundern erzählen, die er erlebte. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Was Gott Großartiges tat und tut, darüber muss gesprochen werden. Die größte Tat und das größte Wunder aller Zeiten, worüber wir eigentlich immer wieder sprechen sollten, ist Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen auferstand. Das war für Paulus, der Apostel Paulus, mit Abstand das größte Wunder und hätte das der König David auch schon gewusst, wäre das auch für ihn das größte Wunder gewesen, über das er immer wieder sprach. Den Korinthern schreibt Paulus, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten. Menschen müssen von Jesus hören. Nur wenn Menschen von Jesus hören, haben sie die Möglichkeit, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen. Es ist gut, wenn wir darauf achten, dass wir nicht nur schöne Geschichten erzählen, die wir mit Gott erlebt haben. Das ist gut und richtig, ist gar nicht falsch. Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir auch auf den Kern des Evangeliums zu sprechen kommen, auf das Wunder, das Gott durch seinen Sohn vollbrachte. Wir sollten die Menschen darauf hinweisen, dass am Kreuz die Liebe Gottes greifbar wurde. Im Johannesevangelium steht, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir von Liebe Gottes sprechen, sprechen wir immer von Jesus. Und wenn mich jemand fragt, ja, was ist denn die Liebe Gottes? Gibt es nur eine Antwort. Die Liebe Gottes ist in Jesus Christus greifbar geworden durch sein Tod am Kreuz. Größeren Beweis der Liebe Gottes gibt es nicht. Es wäre wirklich erfreulich, wenn noch viele Menschen durch den Glauben an Jesus die Hoffnung auf den Himmel haben könnten. David kommt nun auf die Opfer zu sprechen. Und er macht eine erstaunliche Feststellung. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Erstaunlich ist das, weil Schlachtopfer, Speisopfer, Brandopfer und Sündopfer im dritten Buch Mose ausführlich beschrieben und vom Volk Israel verlangt wurde. Und eben haben wir einen Psalm gehört, wenn ihr aufmerksam gewesen seid, im Psalm 27, wo es heißt, und ich gehe in den Tempel und opfere dort. Und jetzt hier haben wir einen Psalm, wo er sagt, die Opfer sagen dir nichts. Das scheint wie ein bisschen ein Widerspruch zu sein. Wie soll man das denn einordnen? Das war ja die ganzen Opfer, die Israel bringen musste, war ja eine Anordnung Gottes. Es ist also erstaunlich, wie radikal David hier die Opfer abzulehnen scheint. Nun, ich meine, er lehnt nicht die Opfer grundsätzlich ab, sondern er lehnt das religiöse Ritual ab, das sich verselbstständigt hatte. Man opferte, das geopfert war. Gott hatte in diesem Ritual gar keinen Platz mehr. Das Opfer hat sich sozusagen verselbstständigt. Man hat andere Götter verehrt zum Teil, nebenher, und hat im Tempel auch noch die Opfer gemacht, die man machen musste als Jude. Samuel sagte einmal zum König Saul, dem Vorgänger von David, als er die Anweisungen Gottes nicht befolgte, aber dafür ein Opferritual durchführte, sagte Samuel zu König, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Damit hatte Samuel das Opfer nicht grundlegend abgelehnt, aber wenn man Gott ungehorsam ist, dann kann man das Opfern auch gleich weglassen. Dann macht das gar keinen Sinn. Das ist sozusagen widersprüchlich. Oder man kann auch sagen, es ist Heuchelei. Es ist bedeutungslos. Man erweckt damit zwar den Anspruch, man würde Gott ehren, dabei hat man sich schon längstens von ihm entfernt. Leider sind wir auch zu solchen Verhaltensweisen fähig. Wir können mit einer Sünde leben und meinen, unsere Schuld durch religiöse Handlungen abschwächen zu können oder sie aufzulösen. Und alle denken, oh, was ist das für ein frommer Mensch? Und wie lebt er vorbildlich? Und ich kann im Geheimen einer Sünde nachgehen und Gott wird mein religiöse Rituale, mögen sie noch so heilig und großartig sein, nicht beeindrucken. Wir sollten Gott innerlich nicht verlassen und nicht tun so, wenn wir das tun, dass wir ihn äußerlich noch ehren, als ob wir ihm dienen würden. David sagt, wie er Gottes Gnade erlebte, die Ohren hast du mir aufgetan. Nicht die Opfer waren der Schlüssel, sondern die Ohren hast du mir aufgetan. Gott hat ihn verstehen lassen, was er von David erwartet oder was er über sein Verhalten denkt. Und vielleicht dachte David hier an seinen Ehebruch mit Bathseba und den folgenden Mord an ihrem Mann. Das war eine unglaublich schreckliche Tat, die der König David tat, Und er versuchte, das zu verbergen. Er versuchte, das wie zu verstecken. So ein bisschen, ja, ich habe es getan, aber ich denke gar nicht dran, dann ist es nicht geschehen oder ich tue halt noch vieles Gutes, aber er hat es wie verborgen. Da gibt es ja einiges dazu zu sagen. Das Interessante ist nun, wie Gott dem König David die Ohren geöffnet hat. Er hat ihm nämlich den Propheten Nathan geschickt. Und Nathan hat jetzt nicht gesagt, du hast Ehe gebrochen, du hast gemordet, tu Buße. Er hat ihm nicht einfach auf den Kopf zugesagt, was er Falsches gemacht hat, sondern Gott hat ihm die Ohren ganz anders geöffnet. Der Nathan legt ihm einen Gerichtsfall vor, eine Streitigkeit. König war ja auch Richter. Und er sagt dem König, da war ein reicher Mann, ich mache jetzt die Geschichte kurz und knapp, da war ein reicher Mann und er hat einen armen Mann bestohlen, obwohl er im Reichtum schwelgte. Als David das hörte, wurde er zornig über diesen Mann und er eiferte sich und er rief, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, was er getan hat, verdient den Tod. Dieser Mann muss sterben. Und jetzt wird Nathan, erst jetzt wird er direkt, du bist der Mann. Denn genau das hast du getan. Du hast einen Mann, der nur eine Frau hat und du ein Haus voll Frauen hast. Die einzige Frau hast du ihm weggenommen. Du bist der Mann. Mit dieser Geschichte öffnete Gott dem David die Ohren, dass er das Urteil Gottes annehmen konnte. David brach in sich zusammen. Plötzlich war ihm klar, wie grauenvoll seine Taten waren und wie er damit Gott beleidigte und enttäuschte. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Endlich ist es raus. Endlich kann er dazu stehen, was er getan hat. David wusste natürlich, dass er für seine Taten keine, Opfer gab. Für Ehebruch und Mord war im Gesetz des Mose die Todesstrafe vorgesehen und deshalb betete David damals, Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir auch nicht. Ich hätte dir ganz viele Opfer, kein Problem, er war so reich, aber dich interessiert das nicht, Gott, ich weiß es. Für das, was David getan hatte, gab es gar kein Opfer. David konnte nur an die Barmherzigkeit Gottes appellieren. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Und das Großartige ist, dass Gott tatsächlich getan hat im Leben von David. Obwohl es nach dem Gesetz keine Vergebung gegeben hätte. Kein Opfer, nichts. Bei einer solchen Schuld können wir nur auf Gottes Gnade und Güte und Barmherzigkeit hoffen. Und wir können sehr dankbar sein, dass uns durch den Glauben an Jesus Christus zugesagt ist, dass uns alle Sünden vergeben werden, egal was du je getan hast. Es gibt da keine Einschränkungen. So sagt Paulus, und das muss in den Ohren von Menschen, die aus dem jüdischen Hintergrund kommen, muss das ja wunderbar sein. So sei euch nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch Jesus Vergebung der Sünden verkündigt wird und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Also all das, was im Gesetz des Mose nicht vergeben werden konnte, keine Opfergabe ist, ist in Jesus Christus, wird es vergeben. Es gibt keine Einschränkung, das ist etwas so Großartiges, dass wir das Ausmaß dessen, was uns mit Jesus, dem Sohn Gottes, geschenkt ist, kaum ermessen können. In Hebräer werden die Verse 7 bis 9, wo es um diese Opfer geht, aufgegriffen, in Psalm 40, und mit Jesus in Verbindung gebracht. Zuerst wird im Hebräer die Einzigartigkeit des Opfers von Jesus betont. Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Also einmal ist jetzt dieses Sündopfer gebracht, das für alle ausreichend ist. Dieses Opfer ist völlig ausreichend, deshalb braucht es keine Sündopfer mehr. Und das begründet er oder unterstreicht er mit den Worten aus dem Psalm Kapitel 40, Vers 7 bis 9, die euer Manuskript rot sind und die vorne gelb waren. Und dann wird das folgendermaßen erklärt, diese Verse. Zuerst hat er gesagt, also der David im Psalm 40, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden. Obwohl Opfer von Gott gefordert sind, gefallen sie ihm nicht, wenn sie nicht von einem echten Glauben getragen sind. Aber was ist denn die Alternative? Die Antwort? Dann aber sprach er, Psalm 40, Vers 9, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Also die Opfer werden aufgehoben, endgültig in Christus, und sie werden ersetzt durch den Gehorsam gegenüber Gott. David hatte also schon damals entdeckt, dass echter Glaube nicht auf religiösen Ritualen gründen kann. Echter Glaube beginnt dort, wo Menschen auf Gott hören und seine Gebote und Weisungen ernst nehmen. Und David sagte das damals schon so, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das ist echter Glaube. Dieser Grundgedanke finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Jakobus sagt das sehr radikal, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Glaube will gelebt sein, und zwar nicht in religiösen Ritualen, sondern ganz praktisch, wenn wir einander dienen, einander helfen, nicht lügen, nicht betrügen, diese Dinge. Was David alles mit Gott erlebte, das will er unbedingt weitergeben und nicht für sich behalten. Er will den Menschen weitergeben, was er mit Gott erlebt hatte. Und ob es ihnen gefällt oder nicht, ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. David will sich nicht mundtot machen lassen. Das wäre doch ein guter Leitsatz für uns. Wie schnell sind wir oder lassen wir uns einschüchtern und schweigen, wo wir sprechen sollten? Wir sollten uns aber nicht mundtot machen lassen. So könnte unser Motto lauten, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Ich sage es jetzt einfach. David wollte sich nicht verstecken, er wollte transparent sein. Die Menschen sollen sehen, wie wichtig ihm Gott ist. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deiner Errettung rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Bis jetzt hätte man denken können, bei König David sei alles in bester Ordnung. Er sei mittlerweile der glücklichste Mensch. Er hätte alle seine notvollen Lebensabschnitte hinter sich gelassen und könnte sich nun damit beschäftigen, darüber zu erzählen, was Gott alles Wunderbares mit ihm und an ihm gemacht hatte. Und so könnte er sein Leben genießen, in der Rückschau leben. Aber so war es nicht. David blieb auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Er war nämlich einmal mehr in einer schwierigen, offenbar sehr schwierigen Situation. Er klagt, es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt, ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Also man kann dann glücklich sein, wenn man eine Glatze hat. Und mein Mut hat mich verlassen. Es macht den Anschein, dass sich David in den ersten beiden Abschnitten des Psalms daran erinnerte, was ihm Gott in der Vergangenheit Gutes getan hatte, um jetzt mit seiner neuen schwierigen Situation vor ihn zu kommen und ihn nochmals zu bitten. Herr, erbarme dich, säume nicht, hilf mir doch jetzt, auch aus dieser Situation. Er hatte sich in Sünden verstrickt. An welche Sünden er dachte, wissen wir nicht, aber wir wissen, wenn man eine Sünde im Leben duldet, folgen meistens weitere. Und im schlimmsten Fall kommt es dann so, wie David sagt, er kann sie nicht einmal mehr zählen. Im Hebräer werden wir dazu ermutigt, diese Sünden in Ordnung zu bringen. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, die uns immer wieder versucht einzufangen, legt die ab. Und David hat das einzig Richtige, mit seinem ganzen Sündenballast geht er zu seinem Gott und fleht, lass dir's gefallen, Herr, mich zu retten, eile, Herr, mir zu helfen. Denn ohne dich ist die Hilfe dahin, habe ich keine Chance. Und er bittet auch um Schutz vor seinen Feinden, die ihm nachstellen. Er wünscht, Gott möge sie beschämen. Schämen sollen sich allesamt zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, dass sie mich umbringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie zeigen auf David und freuen sich über seine schwierige Lebenssituation. Ja, sie freuen sich riesig, wenn es ihm schlecht geht. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, schaut ihn doch an, schaut doch, wie es ihm geht, schaut doch, wo der jetzt sitzt, in welchem Loch. Nicht diese gottlosen Läster sollen sich freuen können. Die Freude soll denen gehören, die Gott Ehre erweisen. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen und dein Heil lieben. Lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. David zeigt uns, wie abhängig wir von Gott sind. Das Wichtigste ist, dass wir nicht in religiöse Rituale flüchten, mit denen wir wohl Menschen beeindrucken können, aber nie werden wir damit Gott beeindrucken. Wollen wir Gott beeindrucken, dann gibt es diesen einen Weg. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Es kommt von Herzen, was ich tue. Und wenn ich einmal ein Opfer bringe, bringe ich es nicht, weil ich ein religiöses Ritual durchführen will, sondern weil ich von Herzen Gott etwas geben möchte. Eins dürfen wir nicht vergessen, egal in welcher Lebenssituation wir sind, ob es uns gerade gut geht oder ob es uns schlecht geht. Wir sind und bleiben von Gott abhängig. Und deshalb beendet David seinen Psalm mit der Bitte, denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott, säume doch nicht. Ich bete mit uns. Ja, ich danke dir, dass du ein lebendiger und gnädiger Gott bist und wir gerade im Leben von König David sehen, der so viele schwierige Situationen in seinem Leben hatte, die wenigsten von uns hatten vermutlich so viele schwierige Lebensabschnitte wie er, die immer lebensbedrohend waren, oft. Und du hast immer gezeigt, dass du ihm vergeben hast, dass du dich über ihn erbarmt hast, selbst wenn er sich wieder in Sünden verstrickte. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das Problem unserer Sünde auch gelöst hast und dass du für unsere Schuld gestorben bist, auch die, die nach dem Gesetz Mose eigentlich gar nicht vergeben werden kann. Danke für diese große Gnade und deine Barmherzigkeit. Amen.